Die 111-Orte-Reihe ist eine Marke. Da geht es oft um eher touristische Orte mit Wellness und Feinschmeckerei. Passt denn dieses Buch mit den Nazi-Orten da überhaupt dazu?
Ja, im ersten Moment könnte man natürlich stutzen, aber wenn man genauer hinschaut, denke ich schon. Dieses neue Buch ist eine andere Farbe in dieser Reihe, die ja auch schon verschiedene andere Münchenbücher behandelt hat, die 111 Orte in München. Es ist eine andere Farbe und die Thematik passt, denke ich. Passt allerdings nur auf zwei Städte in Deutschland, meiner Meinung nach. Das ist auf Berlin und auf München. Auf Berlin zwischen 1933 und 1945 als die Stadt der Täter und der Vollstrecker und München mit Beginn der 1920er Jahre als dann werdende Hauptstadt der Bewegung. Denn man muss sagen, ohne München hätte es keinen Nationalsozialismus gegeben. Und aus München kam alles, aber wirklich auch alles aus Schwabing und der Maxvorstadt. Also keine Stadt bietet sich mehr an zu einem Draufschauen heute als München.
Das Buch ist beinahe wie ein Puzzle. Viele einzelne Orte ergeben zusammengenommen den Kosmos des nationalsozialistischen München. Aber braucht man nicht noch mehr Informationen über den Zusammenhang, Einordnung oder zumindest einen prominenten Hinweis auf das NS-Dokumentationszentrum?
Das Buch will die Geschichte nicht neu erzählen und erklären. Es ist nur ein weiterer Baustein. Natürlich ist das NS-Dokumentationszentrum am Königsplatz kaum zu überbieten, weil dort wird endlich, allerdings nach 70 Jahren, das muss man dazu sagen, nach 70 Jahren auch Verdrängung und Versteckens des Nationalsozialismus, wird dort gut dokumentiert und man erfährt dort vieles und vielleicht sogar alles, inklusive der Außenstelle des Zwangsarbeiterlagers Neuaubing. Aber das Buch ist anders aufgebaut. Es ist zentriert. Es versucht, ein dichtes Netz der nationalsozialistischen Durchdringung Münchens zu zeigen und aufzuführen, was alles in der Stadt dem Terror gedient hat. Also man muss immer im Kopf halten, dort ist die SS entstanden, die SA entstanden, die Hitlerjugend. Sämtliche Reichsleitungen saßen in München, wo der Terror und die Gleichschaltung organisiert wurden. Das KZ Dachau wurde als erstes Konzentrationslager aus der Münchner Edtstraße, dem Polizeipräsidium, organisiert. Also es zeigt und benennt die Orte, an denen der Nationalsozialismus entstand und auch über die gesamte Dauer des Faschismus Bestand hatte. Schnell noch vielleicht eine Bemerkung. Ich meine, wenn man sich die Gebäude der Nazi-Architektur anschaut, die sind ja in München nach wie vor, auch in Schwabing, in der Maxvorstadt nach wie vor unglaublich vorhanden. Ich nehme mal eins raus, der Nazi-Bau, das Parkcafé, das in München natürlich jeder kennt, das damals mit der Neugestaltung durch die Nationalsozialisten des alten Botanischen Gartens errichtet wurde, da wurde immer gefeiert. Da waren die München immer bis heute. Feiert man dort, sitzt dort. Und damals, zwischen 1933 und 1945, konnte man dort im Garten sitzend bei ein bisschen Sensibilität auch die Schreie der Gequälten aus dem Wittelsbacher Palais hören.
Jetzt haben Sie, so ist das Konzept dieses Buches, genau eine Druckseite für die Geschichte zu jedem Ort. Ja, das ist schon eine Herausforderung in Knappheit für komplexere Themen wie Weiße Rose oder den Todesmarsch.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn ein Text konzentriert präsentiert wird, und das ist halt das Konzept dieses Buches, eine Seite Text und zwei Fotos auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man es so aufbaut, geht das schon. Das ist eben so gedacht, dass man zu dem Text dann zwei Bilder jeweils sieht, ein Bild aus der Historie, ein Bild von damals, aus der Nazizeit, und dann ein Foto heute, was heute dort noch steht. Zum Teil sind es die identischen Gebäude. Um im Grunde einen Bezug von heute zu damals zu bekommen. Das geht schon so komprimiert, denke ich schon. Das darf natürlich nicht, um sich mit dem Nationalsozialismus in München auseinanderzusetzen, das Einzige sein, klar.
Also da kann man, wenn man dann interessiert ist, sicher noch Zusatzmaterial sich besorgen und weiterlesen. Gibt es zu jedem Ort auch Informationen, was sich heute dort befindet? Ob es dort einen Hinweis auf die Geschichte gibt? Sind Sie denn noch auf Täterorte gestoßen, die völlig vergessen sind, wo sich keinerlei Bezugnahme auf die Geschichte findet?
Es gibt unglaublich viele Orte in München, also das hat mich selbst auch überrascht, die maßgeblich eine Rolle gespielt haben, die heute noch fast genauso dort stehen, aber wo es keine Tafel gibt, wo es überhaupt keinen Hinweis gibt. Ich muss wieder sagen, man hat verdrängt, man hat versteckt, man hat vertuscht, man wollte es nicht wahrhaben. Die Hauptstadt der Bewegung ging relativ nahtlos über in die Hauptstadt der Herzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat sich eigentlich erst entschieden, vor einigen Jahren damit auseinanderzusetzen. Ich kann da einige Orte nennen. Ich meine zum Beispiel die Kunstakademie, die eine große Rolle gespielt hat. Kein Hinweisschild. Die Druckerei der Münchner Post am Altheimer Eck, wo die Nazis sich ausgetobt haben, die SA, kein Hinweisschild. Die Arisierungsstelle in der Wiedemeyer Straße, 27, kein Hinweisschild. Oder am Zirkus Krone, wo die großen NSDAP-Aufmärsche stattfanden, am Hofbräuhaus, am Wiener Platz, überall waren, das waren alles Nazi-Hochburgen in der Entstehung des Nationalsozialismus, keine Hinweise. Noch ein Beispiel, zum Beispiel im Deutschen Museum gab es in der Bibliothek die Ausstellung 1937, der ewige Jude, kein Hinweis darauf. Also es wird sehr verdrängt bis heute, immerhin. An die Bücherverbrennung von 1933 soll jetzt, aber wie lange ist das her, soll jetzt am Königsplatz endlich ein Mahnmal errichtet werden.
Das wäre schon wünschenswert, dass an dem einen oder anderen Ort, dass dort diese Hinweisschilder angebracht würden, oder?
Unbedingt. Man sollte, man diskutiert ja sehr stark dieses Konzept der Stolpersteine, die es ja hier in Köln, die es in Köln gibt, die es in Berlin gibt, die es im ganzen Bundesgebiet und ganz überall in Deutschland gibt, aber in München eben nicht, weil man versucht, dort ein anderes Konzept zu verwirklichen. Aber es geht so langsam und nur Stück für Stück für Stück, dass ganz, ganz vieles vergessen wird. Ja. Also es ist in München noch nach wie vor sehr, sehr viel zu tun und lange nicht richtig so durchforstet, wie es sein sollte.
Herr Liedtke, welche Orte haben Sie denn besonders überrascht?
Also überrascht haben mich zahlreiche Stellen in München, vor allen Dingen dort, wo es KZ-Außenlager gab, unendlich viele Zwangsarbeiterlager gab. Denn kaum eine Firma in München hatte nicht eine kleine Stelle oder eine Baracke oder irgendeinen Anbau an der Firma, in der nicht Zwangsarbeiter waren. Hunderte in der ganzen Stadt. Es kann also auch niemand heute sagen, er hat das nicht gewusst. Man konnte sich dem gar nicht entziehen. Täglich waren Hunderte und Tausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in Außenstellen in der Stadt vertreten. Und dann noch eine Sache, die mich absolut überrascht hat, das sogenannte Luftgau-Kommando 7, da ist heute ein bayerisches Ministerium drin, gegenüber vom Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße. Wenn man dort genau hinschaut, gibt es in den Fenstern immer noch geschwungene Hakenkreuze, bis heute. Und wenn man ganz genau schaut, unterhalb des Dachfirstes sind immer noch zahlreiche Stahlhelme zu sehen aus Beton. Das sieht aus, die Architektur sieht genauso aus, wie sie war zur Nazizeit. Das Einzige, was fehlt, ist das Hakenkreuz, das dem Adler aus den Klauen geschlagen wurde.
Wie lässt sich das eigentlich erklären? Also wenn einem die Zwangsarbeiter wirklich an der Nase in ihrem ausgemergelten, gequälten Zustand vorbeigelaufen sind, wie lässt sich denn das erklären, dass man nach dem Krieg plötzlich alle gesagt haben, wir haben das alles nicht gewusst? Das kann man doch gar nicht erklären, oder?
Das kann man schwer erklären, aber das ist eben die kollektive Verdrängung gewesen. Einmal was die Zwangsarbeiter anging, aber auch was das Ausrauben der Juden, der jüdischen Familien anging. Es gab in München hunderte von Versteigerungen jüdischen Besitzes und unendlich viele Menschen haben sich bereichert, haben für ganz wenig Geld da großartige Sachen gekauft. Und wenn es nur ein Geschirr war oder ein Teppich war oder ich will gar nicht von den Gemälden und den Bildern und der Kunst, die in vielen jüdischen Wohnungen, gab, sprechen. Nein, das war ein kollektives Verdrängen und es ist auch nicht auszuschließen, dass unendlich viele Münchner Familien heute noch in ihren Wohnungen, vererbt natürlich, in ihren Wohnungen noch Teile jüdischen Besitzes haben, von denen vielleicht die Nachkommen gar nichts wissen, weil die Eltern nicht erzählt haben, aber die noch vorzufinden sind.
Gibt es denn ausgesprochene, ja, ich sag mal, Gänsehaut- oder Augenöffnerorte, wo sich das Geschehene von damals auch noch sinnlich erschließt?
Eine ganze Reihe Dinge gibt es, an denen man eigentlich vorbeiläuft, die man gar nicht so sieht. Wenn man sie sich genauer anschaut, dann schon. Zum Beispiel der Reichsadler an der Oberfinanzdirektion. Das ist so eine Geschichte. Oder es gibt, wenn man in der Schellingstraße ist, wo jeder Schwabinger laufend vorbeikommt, an Schellingstraße 50, das war das Hauptquartier, das Parteiquartier der NSDAP und das war auch das Fotoatelier des Hitlerfotografen Hoffmann. Da hängt immer noch über der Tür der Reichsadler, nur das Hakenkreuz ist halt rausgeschlagen worden, aber das sieht man noch. Also diese alten Gebäude sind noch da. Da fällt mir auch ein, das Studiengebäude zum Beispiel, das ist von den Nazis angebaut worden an das National, das Bayerische Nationalmuseum. Das ist ein Gebäude, in dem Hitler geplant hat, den Umbau Münchens. München sollte in eine völlig neue, gigantisch neue Architektur umgesetzt werden, die 1954 nach dann wohl, so hatte man gedacht, dem gewonnenen Krieg eröffnet werden sollte. Und das ganze, dieser ganze NS-Umbau der Stadt ist Gott sei Dank durch den verlorenen Krieg und durch die Befreiung durch die Amerikaner verhindert worden.
Einem wird ja offenbar, wenn man sich Ihr Buch anschaut, die 111 Orte, wie sehr München in dieser Zeit vom Nationalsozialismus geprägt war. Inwieweit hat das eine Bedeutung auch für die Stadtgeschichte bis heute?
Es hat eine, wenn man jetzt die Architektur nimmt, die ist ja von den Nationalsozialisten sehr raffiniert gebaut worden, so ein bisschen neoklassizistisch nachempfunden, Ludwigs I. Viele Münchner wissen gar nicht, wenn sie an Gebäuden vorbeikommen, sagen, ach, wie schön, und an der Ludwigstraße oder Leopoldstraße, wie wunderbar, aber das sind Nazi-Bauten. Also die Architektur bestimmt heute noch in wesentlichen Punkten maßgeblich die Stadt und die Zeit des Nationalsozialismus, wenn man sich mit ihr beschäftigt, lässt einen doch ziemlich erschauern, denn viele Gebäude, viele Orte, an denen Grauenvolles passiert ist, sind noch sehr nah und jeden Tag ist man mit denen in Berührung. Man muss nur wissen, was sich da verborgen hat. Dann kann man vielleicht auch anders damit umgehen.